Maria und Josef sind in Bethlehem angekommen, sie suchen nach einer Herberge. Und Josef klopft an die Tür und er wird öffnet und fragt, bitte? Da sagt der Josef, wir suchen eine Herberge für heute Nacht. Der Wirt sagt aber, ich habe keinen Platz für euch und schließt die Tür. Die beiden gehen weiter, Josef klopft in den nächsten Herberge wieder an, klopft an. Der Wirt fragt, bitte, kann ich euch helfen? Josef fragt, gibt's eine Unterkunft für uns? Ich brauche eine Unterkunft für heute Nacht. Der Wirt sagt aber, nee, bei mir ist nichts frei, lehnt ab, schließt die Tür. Das gleiche Spiel, x-mal. Jedes Mal klopft der Josef, jedes Mal sagt der Wirt, bitte, kann ich euch helfen? Jedes Mal werden sie abgelehnt. Irgendwann ist er ziemlich genervt, der Josef, und klopft an die 12. Tür und der Wirt öffnet und fragt, bitte, kann ich euch helfen? Und Josef sagt, ja, habt ihr ein Quartier für uns, für meine Frau und für mich? Der Wirt sagt, nee, es ist alles ausgebucht. Da fängt Josef an zu argumentieren, ja, aber guck doch mal, meine Frau ist hochschwanger. Da sagt der Wirt, ja, da kann ich doch nichts dafür. Und darauf der Josef empört, ja, ich doch auch nicht. Es ist ein kleiner Witz, der einem vielleicht so ein bisschen das Lachen im Hals stecken lässt. Und wenn es das so ist bei dir, dann ist das gar nicht so falsch. Weil dieser Witz hat nämlich so eine kleine Tragik in sich. Es gibt ja diesen Spruch, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Habt ihr bestimmt schon gehört. Sagt man so locker daher. So eine Redewendung, die soll ein bisschen wie eine Mahnung sein an junge Väter, dass sie nicht vergessen, dass das Schwere eigentlich erst noch vor ihnen liegt und dass das Vaterwerden da im Vergleich dazu zum Vatersein eigentlich relativ einfach ist. Es klingt fast so, als ob Vaterwerden quasi von allein geht. Problemlos. Ist ja nicht schwer. Aber stimmt das wirklich? Ich würde heute einfach mal das Gegenteil behaupten und ich würde sagen, es kann durchaus schwer sein, Vater zu werden. Da braucht man erstmal eine Frau dazu. Und dann muss den beiden auch noch erstmal geschenkt werden, dass sie ein Kind bekommen. Und dann können noch ganz andere Problematiken auf dem Weg dorthin eintreten, bis man tatsächlich Vater wird. Und der Josef ist das beste Beispiel dafür, dass Vaterwerden ganz sicher nicht leicht ist. Zumindest bei ihm war es ganz sicher nicht leicht. Er hat sicherlich eine Vorstellung gehabt, wie das sein wird, wenn er Vater wird. Wenn er und die Maria Eltern werden. Aber so, für ihn ist die Sache, die an sich doch so schön ist und in die man so viele Hoffnungen knüpft, so viele Erwartungen hüpft, so zu einem Desaster geworden. Von heute auf morgen eine riesen Herausforderung. Das hat sein Leben durcheinander gewirbelt. Seine Verlobte ist schwanger, aber es ist nicht von ihm. Das öffentliche Ansehen seiner Familie ist in Gefahr und eigentlich schon vor der Hochzeit ruiniert. Die Leute zerreißen sich das Maul über ihn. Er ist der, der trotzdem schon die rechtliche Verantwortung trägt. Das war damals so. Damals ging das schrittweise und die Verlobung war schon ein Teil davon, dass man eine rechtliche Verantwortung für seine Frau hatte. Aber man durfte noch kein Kind haben. Und noch vor der Hochzeit ist zwischen ihm und seiner Frau schon ein ganz tiefer Riss, ein zerstörtes Vertrauen. Dass es eben anders gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Das sind Träume geschwind mal, so von heute auf morgen, mit dieser Botschaft, du Josef, ich bin schwanger, zerbrochen. Da zieht es einem schon mal geschwind den Boden und den Füßen weg. Und so geht's dem Josef auch. Vater werden ist nicht schwer von wegen. Vater werden ist für ihn von heute auf morgen ein ganz dunkler Punkt in seiner Lebensgeschichte geworden. Und es beschäftigt den Josef. Denn er ist in einer ganz blöden Situation. Er muss jetzt nämlich eine Lösung finden. Und er fängt an nachzudenken. Und ich bin sicher, dass das keine einfachen Gedanken waren, die sich der Josef gemacht haben. Er grübelt. Und wir werden am Ergebnis seiner Grübelei erkennen, was der Josef für ein Mensch ist. Ich stelle mir das echt schwierig vor, in dieser Nacht oder an diesem Abend, wo ihn die Gedanken so gefangen nehmen. Vielleicht kennt ihr das selber von euch auch, wenn ihr euch was total beschäftigt, wenn ihr in einer kniffligen Lage seid und keinen Ausweg seht oder überhaupt nicht wisst, wie man damit umgehen soll, dann kann man manchmal gar nicht schlafen richtig. Da kriegt man gar keine Ruhe. So ähnlich muss es dem Josef gegangen sein. Und zum Glück findet er aber Schlaf. Denn die Bibel erzählt uns, was in dieser Nacht passiert. Wir lesen mal rein. Ich zeige euch mal den Anfang. Matthäus 1. Lesen wir ab Vers 18. Da steht, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Ich bleib da mal kurz stehen. Das ist ja eigentlich ein verständlicher Gedanke in so einer Situation. Der Josef denkt, ich muss raus aus dieser Situation, ich muss weg, ich muss aus dem Schlamassel fort. Und das, was er sich da einfallen lässt, ist sogar noch ein liebevoller Ausweg. Wenn er seine Verlobte verlassen würde, wenn er gehen würde, wenn er die Verlobung auflesen würde, dann könnte er noch Schande abwenden von der Maria. Er könnte ihr die Demütigung ersparen, den Shitstorm auf sich nehmen, weil dann er der ist, der die Verlobung aufgelöst hat. Er würde ihr zumindest das ersparen, dass ihr die Gefahr der Steinigung droht. Das wäre nämlich so, wenn eine Jungfrau vor der Hochzeit auch als Verlobte schwanger wird und sich eben nicht dagegen gewehrt hat, das heißt nicht missbraucht worden ist, sondern tatsächlich ohne sich zu wehren schwanger geworden ist, dann steht im 5. Mose 22, dann droht ihr die Steinigung. Und das ist für die Maria eine Gefahr. Das ist was der Josef bedenkt. In was für einer Gefahr die Maria steht. Und er will sie verschonen. Er hat bloß keine saubere Lösung, weil es aus dieser Situation keine saubere Lösung gibt. Es gibt keinen sauberen Weg. Und er entscheidet sich für eine Lösung, die vielleicht die am wenigsten schmerzhafteste ist. Weggehen. Er selber will fliehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, der Gedanke abzuhauen ist in dem Fall echt nachvollziehbar. Vielleicht kennt ihr das von schwierigen Situationen auch, dass man diesen Reflex hat, weg von hier, raus, fort. Das erspart mir vielleicht das meiste Unheil. Im Fall von Josef hätte das aber gewaltige Konsequenzen auch auf die Menschwerdung Gottes. Und deshalb greift Gott ein. Er lässt den Josef nicht allein in dieser Situation, in dieser schwierigen Lage. Und jetzt ist interessant, was Gott macht. Gott zwingt ihn nämlich nicht. Er sagt ihm nicht, das ist mein Plan gewesen und du hast gefälligst zu befolgen, sondern er geht ihm ins Gespräch, er versucht zu erklären. Und so geht dieser Text weiter. Als Josef noch so dachte, er ist noch mittendrin in seinen Gedanken, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten und von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen Josef als Vorbild für uns aufzeigen, weil ich glaube, dass der Josef uns tatsächlich ein gutes Vorbild sein kann. In meinen Augen ist er vor allem deshalb ein Vorbild für uns, weil er das, was Gott ihm ins Leben legt, das kann er sich zu eigen machen. Der Josef erlebt ja was, für das kann er nichts. Er hat es auch nicht so gewollt, aber es hat ihn in große Schwierigkeiten gebracht. Er erlebt was, von dem er am liebsten weglaufen würde, wo er die Flucht ergreifen möchte, weil es scheinbar keinen glatten Ausweg gibt. Und eigentlich geht es uns da im Moment doch relativ ähnlich. Wir erleben auch eine Situation, wir alle zusammen, dass wir in einer Situation sind, für die wir nichts können. Eine Lage, die wir am liebsten einfach hinter uns lassen würden, einfach fliehen würden. Wir würden am liebsten diese ganze Pandemie einfach für beendet erklären. Wieder zurück zu dem, wie es vorher war. Flucht raus aus dem, was jetzt uns jetzt allen bevorsteht oder wo wir schon mittendrin sind, was uns nervt, wo uns die Geduld ausgeht. Aber es geht nicht. Wir kommen da nicht sauber raus. Es gibt keinen einfachen Ausweg aus dieser Situation. Wir erleben das alle gerade miteinander. Es geht nicht elegant, da rauszukommen. Es kostet Kraft und es kostet vor allem dann Kraft, wenn man im Kopf darüber nachdenkt, wenn man mit die Gefühle spürt, dass einen das nervt, das ist anstrengend. Ich glaube, dass der Josef uns heute helfen kann, weil er diese Aufgabe, diese Herausforderung nicht nur aushält und nicht nur diese Lage einfach akzeptiert, sondern weil er sie sogar sich zu eigen machen kann. Das, was ihm da Gott ins Leben legt, macht er sich zu eigen. Dieses Kind, das Gott ihm ins Leben legt, macht er zu seinem eigenen. Nur weil er das kann, steht er nach dem Traum auf und handelt. Ich will mit euch ein bisschen genauer hinschauen, was das heißt, sich etwas zu eigen machen und warum der Josef das auf so vorbildliche Weise für uns quasi vormacht. Ich habe da so drei Stichworte, wo wir uns ein bisschen entlanghangeln können. Sich was zu eigen machen heißt bei Josef zuallererst mal, auf Gott zu vertrauen. Ich finde, Josef ist ein Vorbild an Gott vertrauen. Stellen wir sich mal vor, ja, der grübelt da so, was er für einen Ausweg findet, und dann kommt ihm dieser Gedanke, ja, am besten löse ich meine Verlobung auf, und dann kommt ein Traum, wo ihm Gott oder ein Engel erklärt, Josef, dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Also das muss man erst mal glauben. Das ist jetzt ja nicht eine Erklärung, die einen sofort überzeugt. Ich glaube nicht, dass der Josef sofort sagt, ach, so ist das Gott, vom Heiligen Geist. Ja gut, dann ist ja alles klar. Bis heute ist es ja so, selbst wenn wir die Geschichte kennen, wie sie weitergeht, selbst wenn wir Jesus kennen mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was er alles machen konnte, mit seiner göttlichen Natur, selbst dann fällt es ja noch schwer zu glauben, dass der Heilige Geist es möglich machen kann, dass eine Jungfrau schwanger wird. Josef glaubt es, ohne zu wissen, was alles danach kommt. Das ist ein ganz schön starker Glaube, finde ich. Das ist ein Gottvertrauen, das vorbildlich ist. Er tut diese Botschaft Gottes, die ihm der Engel sagt, nicht als Illusion ab und auch nicht als frommen Wunsch oder als psychologischen Reflex auf seine Lage. Er vertraut Gott. Und auch danach ist es so, dass er Gott weiterhin vertraut. Das beeindruckt mich am Josef. Denn es geht ja nicht einfach weiter. Gott beseitigt ja jetzt nicht einfach die Probleme vom Josef. Er sagt ihm auch nicht im Traum, du, wenn du mir vertraust, dann wird alles leicht. Stimmt gar nicht, es wird nicht leicht. Aber weil Gott ihn beauftragt, weil er auf ihn vertrauen kann, deshalb weiß Josef, dass er die Kraft bekommen wird für alles, was da noch kommt. Und da spielt dieses Zitat von Jesaja eine große Rolle, glaube ich. Warum ist das da drin in dieser Engelsbotschaft? Der Engel stellt mit diesem Zitat von Jesaja eine Verbindung her zu den Propheten, die viele Jahrhunderte vorher schon auf den Messias hingewiesen haben. Josef ist die Erfüllung einer Verheißung. Josef ist Teil von einem großen Plan Gottes. Josef ist der Immanuel, der Gott mit uns, auf dem das Volk Israel schon so lange wartet. Jesus ist Teil von dem Heilsplan, den Gott mit den Menschen hat. Das Kind, das da geboren wird, steht in einem viel größeren Rahmen, als das Leben von Josef ist. Ich glaube, das hilft beim Vertrauen, wenn man den großen Zusammenhang sieht. Vor allem dann, wenn wir in einer Situation sind, wo sich der Blick von uns so zusammenzieht auf einen ganz kleinen Ausschnitt im Hier und Jetzt. Und das passiert meistens in Krisensituationen. Da sieht man vor allem das, was einen jetzt beschäftigt, was einen jetzt bedrängt, was einen jetzt ausmacht. Man sieht nicht mehr drüber hinaus. Man sieht nicht das, was kommt, und man sieht auch nicht mehr das, was war. So geht's uns gerade auch. Wir sehen nicht weit. Wir können gar nicht weit planen. Wir können nicht mal bis Weihnachten richtig denken. Wir sind sehr stark verhaftet mit unserem Blick in dem, was wir jetzt gerade erleben. Und da ist wichtig, dass uns der Blick geweitet wird, der größere Zusammenhang aufgezeigt wird. Und das hat was mit Gottvertrauen zu tun. Gott hat einen großen Blick, einen Weitblick. Und es hilft uns, dass wir diesen Blick bekommen. Das ist nicht nur bei den gesellschaftlichen Krisen ein wertvoller Hinweis, auch bei den ganz persönlichen. Ich finde es immer beeindruckend, wenn ich Menschen besuche, die über 80 sind und die so ein bisschen auf ihr Leben auch zurückblicken. Wir machen das dann manchmal auch gemeinsam. Und dann blickt man zurück auf ein langes Leben. Und dann hat man einen weiteren Blick, als wenn man nur auf die jetzige Situation guckt. Das bewundere ich manchmal, wenn ich mit Leuten zurückblicke auf ihr Leben. Weil dann ist manchmal sichtbar, wie in Krisen der Glaube, vielleicht auch durch Enttäuschungen hindurch oder durch Dinge, die ganz anders gekommen sind, durch Sachen, die uns Gott zugemutet hat und wo wir vielleicht gedacht haben, das schaffen wir alles gar nicht, wie der Glaube da ganz wertvoll geworden ist. Im Rückblick, im Blick auf das große Ganze erkennen wir überhaupt erst, wie wertvoll das ist, wie Gott uns stark gemacht hat, wie das Vertrauen uns geholfen hat. Und das beeindruckt mich. Manchmal ist es sogar so, dass das Gottvertrauen da wertvoller ist, wo man eine Krise durchlebt hat, viel wertvoller als da, wo alles so gelaufen ist, wie es geplant war oder wie man sich es gewünscht hat. Das erkennt man manchmal im Rückblick, oder wenn man den Blick größer macht. Ich glaube, dass wir uns von Josef dieses Gottvertrauen abschauen dürfen. Dieses Vertrauen, dass Gott den Weitblick hat. Uns auch den Blick selber weiten lassen. So wie er sich hat sagen lassen, du, dieser Jesus, der da geboren wird, der hat eine viel größere Bedeutung, als du überblicken kannst. Das brauchen wir jetzt. Und das übrigens ist überhaupt Vertrauen. Vertrauen ist nicht, wenn wir selber alles überblicken und selber alles im Griff und in der Hand haben, sondern Vertrauen beginnt da, wo wir selber eben nicht mehr alles im Griff haben und nicht mehr alles überblicken. Wenn wir trotzdem aber wissen, Gott hat's im Blick. Er ist da. Er sieht weiter als mir. Er wird's auch gut machen. Das ist Vertrauen. Und das ist das Gottvertrauen, das wir jetzt, liebe Gemeinde, glaube ich, brauchen in dieser Zeit. Und zwar nicht, weil wir dann uns das Versprechen von Gott sagen lassen, dass dann alles wieder normal wird. Das verspricht er nicht. Natürlich kann Jesus manchmal Sachen auch ganz schnell wieder normal machen oder schwierige Situationen auflösen, aber er tut's nicht immer. Beim Josef tut er's nicht. Da wird nicht einfach alles danach leicht, sondern da hilft das Gottvertrauen, dass er eben auch die schweren Entscheidungen treffen kann, dass er eben den Mut, von dem ihr vorher gesagt habt, dass der Vorbild ist für euch, dass er den Mut tatsächlich fassen kann. Ich glaube, da ist dieses Gottvertrauen wichtig, dass wir eben auch jetzt angesichts so einer Krise, angesichts dessen, was da noch alles kommt, was wir vielleicht nicht wissen, eben nicht hilflos die Flügel strecken müssen, sondern dass wir auf Gott vertrauen können, dass wir wissen, er ist mit da, er sieht weiter, er wird's gut machen, wird uns durchführen, dass wir von unserem eigenen Ego-Blick wegkommen. Das ist das eine. Gottvertrauen. Sich zu eigen machen heißt für Josef aber auch als zweites, dass er Pflichten annehmen kann und umsetzen kann. Haben manche von euch vorher auch so ein bisschen aufgezählt in den Eigenschaften, die ihr bewundert. Josef hätte Gott gegenüber ja auch nach dem Traum sagen können, du lieber Gott, ich habe doch auch ein Recht auf ein geordnetes Familienleben. Ich habe doch überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist doch Unrecht, was ich hier erleben muss, was du von mir forderst. Warum soll ich denn alles das auf mich nehmen? Andere haben es doch viel besser. Ich habe doch ein Recht darauf, dass es mir auch gut geht. Und stattdessen kann der Josef diesen Auftrag annehmen, den Gott ihm gibt. Gott verpflichtet ihn nämlich. Es war damals so, der Vater hatte die Pflicht, wenn ein Kind geboren worden ist, ihm den Namen zu geben. Kennt ihr vielleicht aus der Geschichte vom Zacharias, der dem Johannes dann seinen Namen geben muss, obwohl er gar nicht reden kann, muss er das dann schriftlich machen. Das ist die Pflicht, das ist die Aufgabe von einem Vater. Aber wie ist es denn bei einem Kind, das gar nicht von Josef ist? Josef bekommt diese Pflicht von Gott. Er soll den Namen Jesus geben. Das sagt ihm der Engel. Er wird verpflichtet. Und Josef wehrt sich jetzt nicht gegen diese Pflicht, sondern er nimmt sie an. Das ist was, das ist in unserer Zeit überhaupt nicht hip. Pflichtbewusstsein, das fällt mir schon seit längerem auf, das ist was, was in unserer Zeit gar nicht beliebt ist. Ich denke da schon länger drüber nach. Mir fällt auf, immer wieder im Öffentlichen, aber auch im Kleineren, wie man immer mehr Leute mit Beharrlichkeit auf ihre Rechte pochen und Rechte einfordern und immer wieder neue Rechte festgeschrieben werden, dass man sie auch einklagen kann. Und gleichzeitig redet aber kaum noch jemand von Pflichten. Die Rechte will man selber haben, die Pflichten, das sollen lieber andere übernehmen. Die gibt man lieber ab, die delegiert man lieber. Ich habe den Eindruck, dass das immer mehr zu einer Haltung wird, die so ein bisschen unsere Zeit charakterisiert. Und ich finde es nicht eine gute Entwicklung. Rechte sind was Wertvolles, gar keine Frage. Rechte sind zum Teil sogar was über lange Zeit erkämpft worden ist. Auch was gesichert werden muss, gar keine Frage. Aber im selben Atemzug müssen wir auch über Pflichten reden. Es geht nicht, dass man mit Vehemenz die Rechte einfordert, aber gleichzeitig Pflichten immer wieder abschiebt oder ignoriert. Wenn wir das machen, dann wird's ganz schief laufen in unserem Land. Dann gerät was in die Schieflage. Da wird was unausgewogen. Ich mache euch mal ein paar Beispiele, wo mir das auffällt. Vor ein paar Jahren gab's den großen Begriff des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung, einen Betreuungsplatz, Kita-Platz für jedes Kind. Ein Recht darauf soll man haben, dass man das einklagen kann. Aber die Pflicht zur Erziehung ist dabei ein bisschen verloren gegangen. Ich habe so das Gefühl, manchmal hat man gesagt, na, die Eltern haben sich aus der Pflicht verabschiedet, haben das delegiert an eine Einrichtung. Wenn wir das machen, die Rechte in Anspruch nehmen, aber die Pflichten gleichzeitig ignorieren, dann wird da was schräg. Oder in den letzten Monaten, große Diskussion, das Recht zur Selbstbestimmung wird ganz groß gemacht. Es wird sogar bis ins Extrem verabsolutiert, so weit, dass man sogar sagt, das Recht zur Selbstbestimmung muss so weit gehen, dass man auch noch den Zeitpunkt seines Todes selber festlegen darf. Und gleichzeitig wird es die Pflicht, ein Leben zu gestalten, auch im Schweren und ein Leben auch mal auszuhalten, das wird immer kleiner geredet. Das möchte man nicht. Und ich finde, da gerät was in eine Schieflage. Oder ich finde, es geht nicht, wenn Firmen auf ihr Recht pochen, dass sie Zuschüsse bekommen vom Staat, dass sie Kurzarbeitergeld bekommen und gleichzeitig die Pflicht, selber Steuern zu zahlen, soweit es nur irgendwie geht, umgehen. Mit großem Aufwand versuchen, das zu verhindern. Da ist was von Rechte und Pflichten, was nimmer im ausgewogenen Verhältnis steht. Rechte will man haben, Pflichten will man nicht. Und so wird das ist gerade in vielem sichtbar. Ich finde, es geht nicht, wenn man für sich Freiheitsrechte einfordert, lautstark und mit Vehemenz, aber gleichzeitig die Pflicht zur Solidarität und zum Schutz der Freiheit anderer einfach ignoriert oder abstreitet. Da machen wir was kaputt. Es geht nicht, wenn man das Recht der freien Meinungsäußerung nutzt, aber gleichzeitig die Pflicht aus dem Blick verliert, dass man sich auch mal überlegt, was man mit Worten bewirkt, was Höflichkeit vielleicht noch für einen Wert ist oder Zurückhaltung in Äußerungen vielleicht auch mal ganz sinnvoll sein könnte. Oder es geht nicht, wenn man bei Recht auf Freizügigkeit und auf Versammlungsfreiheit ganz laut Ja schreit und gleichzeitig bei den Worten Impfpflicht und Maskenpflicht sagt auf gar keinen Fall. Merkt ihr schon ein bisschen, was ich beschreibe? Rechte nimmt man für sich in Anspruch, Pflichten lehnt man ab. Und ich bin der Meinung, das kann für ein Miteinander nicht gut gehen, wenn wir das in diesem Unverhältnis tun. Das ist im großen Gesellschaftlichen so, das ist aber auch schon im Kleinen so, in der Ehe oder in der Familie. Wenn einer seine Pflichten ablehnt, die Absprachen, die man getroffen hat. Ja, jetzt nehmen wir an, jemand hat die Pflicht, das Bad zu putzen oder den Müll rausbringen. Und er lehnt jetzt diese Pflichten ab, aber stattdessen ruht er sich auf seinen Rechten aus. Samstagabend ist Sportschauzeit, was weiß ich, keine Ahnung. Ihr habt eure eigenen Beispiele wahrscheinlich. Wo das in eine Schieflage gerät, da geht was kaputt. Da werden Beziehungen angegriffen. Oder auch im Glauben kann es auch passieren, wenn man da auf seine Rechte beharrt und denkt, Glaube muss das sein, was Gott mir, wo Gott mir Gutes tut, wo mir, er mir warme Gefühle macht, wo er mich persönlich weiterbringt. Das ist Glaube. Und gleichzeitig aber nicht an die Pflichten denkt, die wir als Christen auch haben. Für den Glauben einzustehen, für Glaube verantwortlich gestalten, den Nächsten dienen, das ist auch eine Pflicht, die wir als Christen haben. Beides braucht's. Wir brauchen Rechte und Pflichten und den Blick auch auf beides. Und da drin ist mir der Josef Vorbild. Weil der ist nämlich in Sachen Pflichtbewusstsein wirklich beeindruckend. Der beharrt nicht auf sein Recht. Es hätte er können, aber er beharrt nicht auf sein Recht, sondern er lässt sich von Gott verpflichten. Und er verpflichtet sich auch Maria gegenüber, seiner Verlobten. Er löst nämlich die Verlobung eben nicht auf, sondern ganz im Gegenteil, er nimmt sie zur Ehefrau. Und damit sind wir beim Dritten, was für mich der Josef zum Vorbild macht. Sich die Situation zu eigen machen, heißt für Josef in erster Konsequenz auch zusammenhalten, zu seiner Frau stehen. Ich habe das vorher auch gesagt, das war das Erste, was bei allem gekommen ist, wo er sagt, das ist vorbildlich für euch. Er steht zu seiner Frau, er hält zusammen. Josef verlässt seine Verlobte nicht. Er steht zu ihr auch dann, wenn er weiß, das bringt Schwierigkeiten mit sich. Und zum Thema Zusammenhalt braucht man, glaube ich, gar nicht so arg viel ausführen. Zusammenhalt ist uns so klar, dass es gerade eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Die haben wir in so besonderer Weise gerade vor Augen. Und ich bin sogar der Meinung, an dem Zusammenhalt wird sich mitentscheiden, wie wir diese Krisenzeit bewältigen. Es kann sein, dass dieser Zusammenhalt verloren geht und dann haben wir in dieser Krise was ganz arg Wichtiges verloren. Es kann aber auch sein, dass wir den Zusammenhalt finden, dass er gestärkt wird in unserer Gesellschaft. Dann ist diese Krise sogar zu was gut gewesen. Zusammenhalt ist was ganz, ganz arg Wichtiges, was jetzt gerade dran ist. Aber auch in unseren persönlichen, in den familiären Beziehungen, da ist Zusammenhalt auch eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Kann man die Eigenheiten vom Ehepartner aushalten, auch wenn sie einen verrückt machen, vielleicht wahnsinnig machen, wenn sie vielleicht sogar schon die Gedanken auslösen, dass man sagt, hey, es wäre vielleicht einfacher, wenn ich einfach abhaue, wenn ich fliehe, wenn ich das Ganze auflöse hier. Da ist Zusammenhalt auf einmal eine echt krasse Aufgabe. Kann man eine Schwiegerfamilie als seine annehmen, sie sich zu eigen machen, wo man merkt, oh, da passe ich gar nicht so richtig rein. Vielleicht fühle ich mich auch gar nicht so richtig angenommen. Dann ist Zusammenhalt auf einmal eine schwere Aufgabe. Oder wie ist es mit dem Zusammenhalt in der Familie, wenn das eigene Kind einen auf einmal nicht mehr respektiert und nur noch rumpöbelt und alles, was man als Vater oder Mutter sagt, ist irgendwie falsch. Hui, da ist Zusammenhalt ganz schön heftig eine Aufgabe. Oder ein bisschen weitergedacht, kann man auch ein Kind annehmen, das nicht seinen Vorstellungen entspricht, das zum Beispiel eine Behinderung hat. In dem Fall ist schon erstaunlich, wie viele werdende Eltern sich von Kindern, die eben nicht ihren Wunschvorstellungen entsprechen, eben nicht zu ihrem Kind stehen, sondern aus der Situation lieber fliehen, weil sie meinen, das sei dann einfacher, selbst wenn es das Kind das Leben kostet. Zusammenhalt ist schwer. Zusammenhalt kommt fast immer irgendwann an einen Punkt, wo es herausfordernd wird. Und da, an diesem Punkt, da wünsche ich uns, dass wir von Josef lernen. Der war nämlich an diesem Punkt. Der hat nämlich genau an diesem Punkt zu seiner Frau gehalten. Da, wo es schwer war. Da, wo es in seinen Gedanken leichter war zu gehen. Und da hat er zu seiner Frau gehalten, nicht weil es für ihn angenehmer werden würde. Er konnte zu Maria und zu dem Kind stehen, weil er erkannt hat, das ist seine von Gott gegebene Aufgabe. Das ist seine Berufung. Und vielleicht ist das, wo alles, was Josef uns vorbildlich vormacht, zusammenkommt. Das Gottvertrauen, das Pflichtbewusstsein und der Zusammenhalt. Das hat seinen Grund in der Berufung Gottes. Josef macht sich das Kind und die Frau zu eigen, weil er merkt, das ist meine Berufung. Das ist das, wo Gott mich braucht. Das kriegt er gesagt in diesem Traum vom Engel. Da braucht mich Gott. Und deshalb schließe ich mit dieser Frage ab und lasse dir als offene Frage stehen, was ist eigentlich deine Berufung? Weil ich glaube, dass das eine ganz wertvolle Frage sein kann. Wenn du deine Berufung findest, dann bist du gerüstet auch für die Situation, wo es anders kommt als gewünscht oder als gedacht. Welchen Auftrag Gottes kannst du dir als deinen zu eigen machen? Josef nimmt in sein Leben das auf, was ihm Gott hineinlegt. Ein Kind, das nicht von ihm ist, eine Frau, die ihn in eine schwierige Situation gebracht hat. Und die Dinge werden zum Mittelpunkt seines Lebens, zum Zentralen, obwohl es nicht so geplant war. Und so kommt Jesus auch zu uns in unser Leben. Das wird uns an Weihnachten klar. Er kommt auch in dein Leben und bringt vielleicht manches auch durcheinander. Frag dich mal, ob und wie Jesus Berufung für dich sein kann. Und ich wünsche dir, dass du eine Antwort darauf findest, so wie du Josef, dass du eine Antwort darauf findest, dass du spürst, ja, Gott hält zu mir. Ich bin in der Berufung nicht allein. Ich bin nicht allein gelassen, sondern Gott stattet mich aus mit dem, was ich brauche, mit der Kraft, die ich brauche. Ich glaube, wer seine Berufung von Gott erkennt und sie sich zu eigen machen kann, der ist nicht mehr in einer ausweglosen Situation, sondern aus dem wird so eine ausweglose Situation zu einer wunderbaren Zeit. Zu einer Zeit, wo man mutige Entscheidungen treffen kann, wo man tatkräftige Aufgaben angehen kann. Und das ist das, was ich uns wünsche, gerade in dieser Zeit. Im Persönlichen und im Gesellschaftlichen. Amen.